Ich möchte mit uns beten, bleiben wir stehen. Jesus Christus, bleibend ist deine Treue. Jesus Christus, wir schauen jetzt auf dich. Wir schlagen dein Wort auf. Wir lesen, was mit dir passiert ist, wie du bestätigt wurdest vom Vater. Wir gehen mit dir auf den Berg und wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Danke, dass du uns begegnest, wenn wir die Bibel aufschlagen. Danke, dass du hier bist. Du weißt genau, was wir brauchen heute Morgen. Du weißt, wo wir eine Not haben, wo wir eine Sorge haben, wo wir dein Wort brauchen. Rede heute Morgen zu mir persönlich, zu jedem, der in diesem Raum ist, der das hört im Livestream. Rede du. Wir beten das in deinem Namen, Jesu, und bitten dich, Vater, dass du heute Morgen dich zeigst. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Ich möchte euch ganz großes Dankeschön sagen. Ihr habt mich eingeladen. Ich freue mich, dass ich mit euch über einen überaus spannenden Text reden darf. Einen ganz besonderen Text. Und als ich mich damit beschäftigt habe, die Woche über, bin ich immer begeisterter geworden über das, was dort drin steht. Ich möchte aber, bevor wir miteinander die Bibel aufschlagen, in dem Markus-Evangelium mit euch ein kleines Experiment machen. Ich werde euch jetzt einige Bilder zeigen und das Experiment besteht darin, dass ihr drüber nachdenkt, was ihr dabei denkt. Okay? Ihr müsst nichts sagen, nur mal darüber nachdenken, was für Gefühle und was für Emotionen und Gedanken bei euch im Kopf sind. Schauen wir uns das erste Bild an. Was denkst du über diese Person? Cool, oder? So ein altes Handy. Da brauchen wir Muckis. Das zweite Bild, was denkt ihr über die nächste Person? Aha. Versteht ihr schon, was ihr denkt? Ihr müsst es nicht sagen. Das dritte Bild, was denkst du über eine Person, die in solch einem Haus wohnt? Welche Emotionen kommen hoch? Welche Gedanken kommen hoch? Das nächste Bild, was denkst du über eine Person, die in solch einem Haus gerade eingezogen ist? Oh, das wäre schön, oder? Frisch gebaut, alles neu renoviert und so weiter. Was denkst du über eine Person, die so aussieht? George Clooney mit einem schönen Kaffee, Nespresso in der Hand. Ist doch cool, oder? Was denkt ihr über die nächste Person? Mein Vorbild. Nein, nein. Meine Frisur, so will ich irgendwann mal aussehen. Nein, nein. Was denkst du über diese Person? Das nächste Bild, was denkst du über eine Person, die gerne dort shoppen geht? Ganz viele Handtaschen und das Geld dazu hat und dort dann gerne viel einkauft und viel Geld ausgibt. Was denkst du über das nächste Bild? Eine Person, die da einkaufen geht. Wenn wir uns diese Bilder anschauen, dann passiert etwas in unserem Herzen. Nämlich wir fangen an, Leute in Schubladen zu schieben. Und wir fangen an, über sie zu bewerten und wir fangen an, neidisch zu werden oder zu sagen, ach nee, ich habe ein besseres Haus, ich habe ein schöneres Handy oder ich kann mir mehr leisten. Ich habe mal versucht, das in einem Satz zusammenzufassen, was in unserem Kopf passiert. Unsere Gesellschaft fördert die Abwertung anderer Menschen, den Hochmut, den Neid und die Festlegung in Schubladen. Lest euch diesen Satz nochmal durch. Das ist das, was in deinem Herzen eben passiert ist. Stimmt das? Du siehst etwas und dann ist sofort die Schublade da und sagst, die Person wird aus dieser Schublade wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Das ist immer so. Wir sagen manchmal, wir legen Menschen fest und wir sagen dann, du wirst in dieser Schublade immer drin bleiben. Du wirst dich niemals ändern. Die Vorstellung, die ich von dir habe, das Bild, das ich von dir habe, ist abgeschlossen und du bleibst in dieser Schublade und du wirst dort niemals wieder rauskommen. Schubladen und Festlegung, das ist etwas, was in unserem Kopf passiert, was total menschlich ist, aber was auch uns natürlich prägt. Jetzt sind wir Christen. Und wir glauben an das Evangelium und wir haben natürlich eine ganz gewisse Vorstellung von dem Evangelium. So wie es uns beigebracht worden ist, so eine Vorstellung von Gott. Und wir fangen mit einer Vorstellung an, das ist richtig. Aber wir müssen uns immer von Jesus Christus korrigieren lassen. Bleibt niemals stehen. in deinen Gedanken über Gott. Schieb ihn niemals in eine Schublade hinein. Sag niemals, das wird Jesus niemals ändern können. Gott ist immer so, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Darf Jesus deine Vorstellung verändern? Das ist die Frage, die ich euch heute Morgen stellen möchte. Denn der Text, den wir uns gleich anschauen, der sprengt alles, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Darf Jesus deine Vorstellung verändern? Die Frage ist, legen wir unser Bild und unsere Vorstellung so fest, dass wir sagen, Gott, so musst du sein. Oder ist Gott viel, viel mehr, als du dir vorstellen kannst? Es gibt im Alten Testament das sogenannte Bilderverbot. Da sagt Gott, du sollst dir kein Bildnis machen. Ich denke, wir alle, wir haben unser gewisses Bild von Gott. So wie wir uns Gott vorstellen. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das, was verkehrt ist, dass wir in den Bildern uns Gott festlegen und sagen, so ist er und so bleibt er. Und dann kommt er dort nicht mehr raus. Aber Gott ist viel, viel größer. Wenn ich Gott erlaube, dass er mir mein Bild korrigiert, wenn ich Gott erlaube und sage, zeige du dich in deiner Majestät, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, dann passiert was in deinem Leben. Und dann bekommst du einen höheren Horizont. Aber wenn ich darauf bestehe und sage, Gott, so in dieser Schublade bist du drin und da kommst du nicht mehr raus, dann begrenzt du Gott und du sagst, du bist derjenige, der alles in deinem Kopf hat. Wir dürfen Menschen nicht festlegen, wir dürfen Kinder nicht festlegen, in eine Schublade stecken. Wir dürfen Eltern nicht festlegen, Ehepaare nicht festlegen, in eine Schublade. Und erst recht nicht dürfen wir Gott festlegen, denn Gott ist ein dynamischer Gott. Gott hat das ganze Universum geschaffen. Das kriegst du in deinen Kopf nicht rein. Das ist so ähnlich, als wenn du zu einer Ameise sagst, erkläre mir das Internet. Die Ameise hat keine Ahnung. Und so geht es mit uns auch. Wir versuchen, Gott in eine Schublade zu schieben und Gott sagt, du hast keine Ahnung, was du da versuchst. Du hast keine Ahnung. Das Einzige, worauf wir Gott festlegen dürfen, ist dieses Buch. Denn das ist sein Maßstab. Das ist sein Wort. Das ist der einzige Maßstab, wo er sich festgelegt hat und wo Grenzen gestellt werden. Aber nicht in unserem Kopf und auch nicht in unseren Vorstellungen. Und jetzt sind wir mitten in dieser Geschichte von der Verklärung. Denn dort passiert etwas, wo Jesus seine engsten drei Jünger mitnimmt und sie auf einen Berg mitnimmt und etwas passiert, was all ihre Vorstellungen übersteigt. Alle ihre Vorstellungen. Und wir schauen uns das gleich miteinander an. Jetzt in dieser Geschichte nimmt Jesus sie mit und macht eines der großartigsten Dinge, die Jesus mit einem Menschen machen kann. Nämlich er zeigt sich selbst, er zeigt seine Herrlichkeit und das ganze Leben ist verändert. Ich möchte mit euch den Text lesen. Ich habe ihn euch mitgebracht. Auf der Folie könnt ihr mitlesen. Und ich lese uns den Text aus dem Markus-Evangelium. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, also die drei engsten Verbündeten, die drei engsten Jünger. Und er führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf der Erde so weiß machen kann. Es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist es gut sein für uns. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Der wusste aber gar nicht, was er redete. Die waren total verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstehen würde von den Toten. Und sie behielten das Wort, befragten sich aber untereinander, was ist das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten Jesus und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen, ja, Elia soll zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachten soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen. Und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Soweit mal der Text. Ich muss euch leider enttäuschen, ich werde nicht auf jeden Vers eingehen können. Da ist so viel drin. Könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Aber ich möchte über vier Dinge nachdenken, die mir total wichtig geworden sind, als ich mir den Text angeschaut habe. Vier Dinge, die mit den Jüngern passieren und die sie total verändert haben. In ihrem Denken, in ihrer Vorstellung, wer Gott ist, in ihrem Auftrag, in all dem, was als nächstes passiert ist. Der erste Gedanke, der mir wichtig wird, was mit den Jüngern passiert ist, dass das Wesen Jesu hier klar wird. Sie gehen auf den Berg und dort scheint das Licht und das Wesen Jesu wird klar. Jesus geht auf den Berg zum Gebet, so beschreibt die Parallelstelle Lukas das. Und dann passiert die Verklärung. Die Verklärung ist das nächste Großereignis in der Geschichte, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann ist dort das Christusbekenntnis. Und dann redet Jesus über Nachfolge. Und jetzt nimmt er seine engsten Mitarbeiter, seine engsten Nachfolger und zeigt ihnen, wer er wirklich ist. Eine Woche danach, nach all dem, was vorher passiert ist. Und er wird vor ihren Augen verklärt. Ich glaube, wir alle, wir haben keinen blassen Schimmer, was da passiert ist. Wir können das überhaupt nicht fassen, was dort passiert ist. Das griechische Wort, was dort steht, ist Metamorphose, Verwandlung. Jesus wird aus dem sichtbaren Zimmermann, der vor allem sichtbar ist, verwandelt in Gott. Und er wird sichtbar, was es hier eigentlich passiert. Wenn wir versuchen, das zu verstehen oder Metamorphose, was dort passiert ist, zu erklären, kommen wir alle ins Schleudern, weil wir keine Ahnung haben, was dort wirklich passiert ist. Wenn wir versuchen, Verklärung zu erklären, heißt es, das Wesen Jesu wird klar. Es ist nicht mehr verschleiert, sondern das Wesen Jesu wird deutlich. Eine Klarheit entsteht. Das wahre Wesen wird sichtbar. Jesus wird als Gott sichtbar. Weiß, sagt der Text, glänzend, und jetzt könnten wir uns mit unseren Worten überschlagen und sagen, strahlend hell, überwältigender Glanz, atemberaubende Schönheit, die in Jesus sichtbar wird. Und wir könnten alle Worte, die uns einfallen, und Markus stottert hier ein bisschen und sagt, kein Bleicher dieser Welt kriegt das so hell hin. Und wir könnten anfangen zu beschreiben in den schönsten Worten, wie das war, und wir würden es nicht beschreiben können. So versucht der Text das hier zu machen. Ich versuche es mal von der anderen Seite zu erklären. Man kann von der Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, niemals mehr bekommen als das, was dort passiert ist. Denn dort ist die ganze Herrlichkeit Gottes in Jesus sichtbar geworden. Sie haben begriffen und sie versuchen das stotternd irgendwie zu beschreiben, was an Großem dort passiert ist. Man kann von Gott auf dieser Seite des Himmels wahrscheinlich nicht mehr sehen, als das, was die gesehen haben. Der Hebräerbrief spricht davon, er sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Also kein Abklatsch der Herrlichkeit, sondern der Abglanz der Herrlichkeit. Keine billige Kopie. Die englische Übersetzung spricht von the brightness of his glory. Die Helligkeit, die Fülle der ganzen Herrlichkeit Gottes. Mir fallen jetzt auch schon keine Worte mehr ein. Ihr versteht, was ich meine. Die Herrlichkeit ist so hell und so klar und so unbeschreiblich, dass ihnen die Augen wehtun. Heller als die Sonne. Sie begreifen das nicht, wie sie das beschreiben sollen. Und das ist der deutlichste Hinweis, hier haben wir es nicht mehr mit Jesus zu tun als dem Zimmermann, jetzt ist Gott hier. Wenn wir die ganze alttestamentlichen Erscheinungen von Gott sehen, wird es so klar und so deutlich, hier ist Gott mitten dabei. Und nicht nur mitten dabei, hier ist Gott in Jesus. Und so zeigt er seine Klarheit und sein klares Wesen. Strahlhelle Kleidung, heller als die Sonne war. So ähnlich vielleicht wie bei Mose, als er auf dem Berg war. Und er strahlt und er merkt das gar nicht und die Herrlichkeit Gottes ist auf ihm. Kein Zweifel mehr, oh, ich wäre so gern dabei gewesen. Kein Zweifel mehr, dass Jesus Gottes Sohn ist. Kein Zweifel mehr über seine Identität und was er kann und wofür er da ist und wer mir da gerade begegnet. Kein Zweifel mehr. Versteht ihr, warum dieser Text so phänomenal ist und dieses Ereignis so phänomenal ist? Das ist das Dichteste an Gottes Nähe, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und jetzt bitte nicht in diesem Kasten deiner Vorstellung, sondern viel größer. Das Dichteste und das Beste, was überhaupt in dieser Welt möglich ist. Das ist hier gemeint, so eindeutig und so klar, dass hier Gott ist. Mehr können wir nicht verkraften auf dieser Welt, als was uns in Jesus hier begegnet. Warum macht Jesus das? Er nimmt ja seine engsten Jünger mit, geht mit ihnen auf diesen Berg und das Licht strahlt so klar und so deutlich. Warum macht er das? Ich glaube, er macht es, weil in den Gedanken, den Schubladen der Jünger, dort der immer noch der Zimmermann ist und immer noch der Lehrer, immer noch der Seelsorger, vielleicht der Heiler, vielleicht der Wanderer, vielleicht der Missionar, vielleicht der Diener. Aber jetzt will Jesus ihnen sagen, ich bin mehr. Ich bin Gottes Sohn. Und das ist eine Offenbarung, die wir jeden Tag brauchen. Wenn du als Christ leben willst, brauchst du das Mehr. Er ist mehr als nur ein Zimmermann. Er ist mehr als nur ein guter Lehrer. Sondern er ist der Sohn Gottes. Und so begegnet er mir. Das ist das, was die Jünger dort lernen sollen. Er macht ganz deutlich, der Horizont, den wir haben, ist entschieden zu klein für Gott. Wenn du diesen einen Satz mitnimmst, dann hast du sehr viel verstanden heute Morgen. Dass unser Horizont von Gott größer werden muss, weil Gott größer ist. Er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin nicht nur ein Mensch, Jesus aus Nazareth, sondern ich bin Gott selber, der ungetrübte Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und in diesem Moment, als sie dort auf dem Berg oben sind und die Herrlichkeit Gottes kommt, da zerbricht die Hülle des Mannes aus Nazareth. Sie zerbricht vor ihnen. Die bekommt keine Bedeutung mehr. Und sie begreifen, wer Jesus ist. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich wäre ja sehr gerne dabei gewesen. Ich glaube, das hätte meinen Horizont gesprengt. Und ich bin ehrlich, ich bin auch ein bisschen traurig. Und ich bin auch neidisch, dass ich da nicht dabei war. Ich bin auch traurig, dass ich damals nicht dabei war. Denn ich wäre Jesus gerne auf diese Art und Weise begegnet. Ich hätte gern den gleichen Glanz seiner Herrlichkeit gesehen. Ich hätte gerne die gleiche Kraft, die gleiche Verwandlungskraft gesehen, die gleiche Power von damals. Wenn dann auch die Wolke kommt und wie es dann weitergeht mit dieser Stimme. Das hätte ich gerne erlebt. Aber eines möchte ich, dass wir das auch begreifen. Die gleiche Kraft und die gleiche Gegenwart Jesu begegnet dir in diesem Buch. Sei nicht neidisch auf die Jünger, sei nicht neidisch auf den Berg. Der Abglanz seiner Herrlichkeit wird in dem Wort Gottes, was Jesus ist, dir sichtbar. Du kannst ihm genauso begegnen in diesem Buch, in einer betenden Haltung. Du kannst genauso eine Horizonterweiterung bekommen von der Größe Gottes, wenn du in diesem Buch Jesus suchst. Er ist das Wort Gottes und er wird dir begegnen. Er wird derjenige sein, der dich anspricht. Jesus kommt dir in diesem Buch, in der Bibel, in seiner ganzen Fülle entgegen. Warum sage ich das? weil Petrus, einer der drei, die mit Jesus dort auf dem Berg waren, in seinem zweiten Brief genau das anspricht. Ich lese euch das mal vor. Er erinnert sich an dieses Ereignis und wahrscheinlich hat er dieses Ereignis niemals vergessen können. Und dann sagt er, 2. Petrus 1, Vers 16, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Also nicht kein Hirngespinste oder irgendeine Story oder was auch immer. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Petrus, oben auf dem Berg. Ich habe seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Und dann redet er weiter, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis, durch eine Stimme, die zu ihm kam von großer Herrlichkeit. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir alle gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf diesem heiligen Berg. Er erinnert sich daran und ihm fehlen fast die Worte, als er das beschreibt. Und jetzt geht er weiter und er schreibt ja in diesem Brief, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr, sagt er, tut gut daran, dass ihr genau darauf achtet, als auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern der Herrlichkeit Gottes, in Klammern sage ich, in eurem Herzen aufgeht. Ich versuche das mal zusammenzufassen, was Petrus hier sagt. Er sagt, schaut, ich war dort oben auf dem Berg. Ich habe das erlebt mit eigenen Augen. Ich habe gesehen, wie die Herrlichkeit kam. Ich habe das mit eigenen Ohren gehört, wie die Stimme kam, das ist mein geliebter Sohn. Aber ihr habt jetzt diese Offenbarung. Ihr habt dieses prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, wenn ihr daran festhaltet. Und die Formulierung ist dann zum Schluss, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht, der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Wenn ihr dem prophetischen Wort achtet, wird der Morgenstern aufgehen in deinem Herzen und die Herrlichkeit Gottes kommt in dein Leben. Petrus macht genau das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Er nimmt sein Erlebnis von der Herrlichkeit, der Verklärung und sagt, prophetisches Wort, das wird dein Herz hell machen. Deswegen begegnet uns Jesus hier in diesem Wort. Keine Legenden, keine Schnapsidee, kein Traum. Wir haben ein prophetisches Wort und daran hältst du dich fest und dann wird dir die Herrlichkeit Gottes begegnen. Wisst ihr, wenn das stimmt, was ich eben vorgelesen habe, dann sollten wir heute Nachmittag alle zu Hause dieses Buch aufschlagen und sagen, zeig mir deine Herrlichkeit. Ja? Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, dann schlag dieses Buch auf, bete darum und Gott wird dir begegnen. Das ist sein Weg, wie er das macht. Er nimmt uns nicht mit auf den Berg, das kann er jetzt nicht mehr, aber er nimmt uns mit auf den geistlichen Berg in dem Wort Gottes. Später oder in seinem ersten Brief sagt Petrus Folgendes. Ihn habt ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Wie kann das sein? Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und mit herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Seligkeit der Seelen. Ihr habt ihn nicht gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe das Privileg gehabt, sagt Petrus. Aber ihr glaubt trotzdem und ihr habt ihn lieb und ihr werdet bei diesem Ziel ankommen in der Herrlichkeit. Er macht uns Mut und sagt, glaubt trotzdem. Das Wesen Jesu wird klar. Das war der erste Gedanke, was bei den Jüngern damals passiert ist. Und es kann mit dir genauso passieren. Das Wesen Jesu wird klar. Der zweite Gedanke ist der, dass Jesus Christus uns begegnet als ein Kraftgeber für die Zukunft. Jesus zeigt sich als derjenige, der die Zukunft kennt und dich vorbereitet auf eine ungewisse Zukunft. Es ist der Berg der Verklärung, der dich ins Tal der Bewährung führt. Das ist der nächste Schritt. Sie sind dort auf dem Berg und sie gehen dann wieder runter in das neblige Tal. Und dort müssen sie sich bewähren. Es liegen schwere Zeiten vor ihnen. Wenn wir die Geschichte lesen, die Evangelien lesen und alles, was dann kommt, das Erste, was passiert, ist eine Menschenmenge mit Problemen. Geistliche Probleme, dämonische Angriffe. Dann kommt die Passion, dann kommt der Verrat, die Verleugnung, das Kreuz, die Katastrophe von menschlicher Niederlage. Die Jünger werden Verräter. Die drei und die anderen auch, die dort oben dieses Bergerlebnis haben, werden alle zu Verrätern. Ihr erinnert euch vielleicht an das Abendmahl, wo sie miteinander sitzen und einander fragen, bin ich es, Herr? Sie sind sich alle unsicher. Bin ich es? Werde ich dich verraten? Nichts mehr von dieser Herrlichkeit und Größe. Bin ich es vielleicht? Dunkle Zeiten liegen vor ihnen. Die Jünger haben ihr Herz gekannt und Jesus kannte ihr Herz auch. Und er zeigt sich hier als derjenige, der eine große Kraft hat. In den Jüngern ist die ganze Welt von Unsicherheit, von Angst. Ich bin doch schwach, ich bin doch mutlos, ich bin doch ein Chamäleon. Ihr wisst, was ein Chamäleon ist, mal so, mal so. Und dann werde ich gefragt, glaubst du auch an diesen Jesus? Nee. Selbstherrlichkeit, egoistisch. Und Jesus sagt, ich weiß. Und dann geht die Geschichte weiter und sie bekommen einen überwältigenden Auftrag. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist das, was kommt. Schwierige Welt, dort werden sie hingeschickt. Jesus nimmt 12 einfache Männer. Wir würden heute sagen Hinterwäldler. Wir würden heute sagen einfache Fischer ohne Ausbildung. Wir würden sagen, was wollen wir denn mit dem anfangen? Der kann ja nicht einmal reden, der stottert doch. Was soll der hier vorne? Jesus nimmt die Einfachsten der Einfachen und er gibt ihnen den größten Auftrag, den es in dieser Weltgeschichte gibt. Geht bis ans Ende der Welt und predigt das Evangelium. Warum nimmt er sie mit auf den Berg? Um ihnen zu zeigen, wer die Kraft hat für das, was vor ihnen liegt. Deswegen deckt er ihnen das Wesen auf und sagt, ich bin Gottes Sohn. Und das dürft ihr niemals vergessen. Wenn du in die Schule gehst, wenn du auf deinen Arbeitsplatz gehst, wenn du mit der Familie für deinen Glauben kämpfst, du darfst niemals vergessen die Herrlichkeit Gottes. Wenn du mit deinem Nachbarn über Jesus redest, vergiss das niemals, wer Gott ist. Wenn du das vergisst, hast du keine Kraft mehr. Du musst das Bild der Herrlichkeit Gottes in deinem Herzen tragen und dann kommt die Kraft her. Und das ist der Gedanke, den er seinen Jüngern mitgibt. Sie brauchen dieses überwältigende Bild von Jesus, das wir gar nicht in Worte beschreiben können, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Kannst du dich daran erinnern, wo Jesus dir so einen Blick in seine Herrlichkeit gegeben hat? Wo du verstanden hast, dass er Gottes Sohn ist? Vielleicht in dem Moment, wo du dich hast taufen lassen und dein Herz voll war, voller Freude und du gesagt hast, nur Jesus allein, nur ihn allein. Kannst du dich an solche Momente erinnern? Die darfst du niemals vergessen. Weil diese Momente, wo die Herrlichkeit Gottes dir sichtbar wird, dir die Kraft geben für deinen Auftrag. Diese Momente geben dir die Kraft, dass du vorwärts gehst und durch die Nöte durchgehst. Und wenn du angefeindet wirst oder verlacht wirst oder von Geschwistern verleugnet wirst und sie dich nicht anerkennen oder sie dich treten von hinten, du schaust auf die Herrlichkeit und sagst, deswegen mache ich es. Ja? Das ist das Einzige, was dich trägt. Warum? Weil Jesus so groß ist. Und selbst wenn du scheiterst, wie ein Petrus, der war dort oben auf dem Berg und dann scheitert er und verleugnet dreimal. Selbst wenn du scheiterst, musst du wissen, er ist Gottes Sohn und er holt dich zurück. Und dafür lohnt es sich. Diese Herrlichkeit, die auf dem Berg dort sichtbar wird, die legt Jesus dann später in ihr Leben hinein. Jesus sagt es im Johannes 17, Folgendes, ich lese euch das vor. Er betet dort, ich bitte für sie, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind ja dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. So sagt er das. Vers 22, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Über diesen Satz müssen wir 5-mal nachdenken. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die Herrlichkeit Gottes wird in die Jünger reingelegt. Die Herrlichkeit Gottes bringt Einheit unter den Geschwistern. Und diese Einheit mit Herrlichkeit bringt missionarische Kraft. Wenn wir keine missionarische Kraft mehr haben, kann es sein, dass wir keinen Blick mehr für die Herrlichkeit Gottes haben. Wir haben keinen Auftrag mehr. Kann das sein? Missionarischer Auftrag beginnt bei der Herrlichkeit Gottes und wird durch die Einheit bezeugt und bestätigt. Wer seinen Blick für die Herrlichkeit Jesu verliert, wird die Einheit verlieren und den Auftrag verlieren. Ist bitter. Aber es gibt Gemeinden, die nur noch Routine, ihre Tradition leben und die Herrlichkeit Gottes, die Begegnung mit Gott verlieren und dann verlieren sie ihre Einheit und ihre missionarische Kraft. Das hängt mit der Herrlichkeit Gottes zusammen, mit deinem persönlichen Blick zu Jesus, deiner persönlichen Begegnung zu Jesus. Jesus weiß, dass es schwierig ist. Aber er weiß, dass die Herrlichkeit Gottes den Unterschied macht. Und wenn wir das verstehen, dass er seine Herrlichkeit in dein Leben und in mein Leben hineingelegt hat, egal wie schwierig wir sind, egal wie kantig wir sind, wir denken manchmal, wir sind unbrauchbare Menschen oder wir sind schwierige Menschen, wir sind Quertreiber oder unnütz oder auf die kann man verzichten oder was auch immer. Du bist der Träger der Herrlichkeit Gottes. Punkt. Bei allen Problemen, die wir haben, bei allen Kanten, die wir haben. Er hat seine Herrlichkeit in dein Leben hineingelegt. Ausrufezeichen. Und da schauen wir hin. Mit den Problemen wird Jesus zurechtkommen. So macht er das. Und wenn wir auf die Probleme schauen und auf das, was uns trennt, dann zerbricht die Einheit, dann zerbricht unser Blick für die Herrlichkeit Gottes und wir haben keine missionarische Kraft. Wir brauchen den Blick, die Bergerfahrung. Und deswegen dürfen wir aufrecht gehen. Jesu Wesen wird klar. Zweitens, er ist der Kraftgeber für die Zukunft. Er legt die Herrlichkeit in dein Leben hinein. Ein dritter Gedanke. Elia und Mose sind bei der Konferenz mit dabei. Sie sind mit dort auf dem Berg und Jesus ist der Vollender. Vers 4, und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist es gut für uns. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Mose und Elia. Ich weiß nicht, was euch als erstes einfällt, wenn ihr an Mose und Elia denkt. Was haben die hier zu suchen? Mose und Elia verklärt genauso in der Herrlichkeit dort mit Jesus. Mose und Elia waren beide Menschen, die im Auftrag Gottes unterwegs waren, die von Gott berührt waren, benutzt wurden, aber beide haben etwas nicht zu Ende gebracht oder wurden vorzeitig abberufen oder sind gescheitert. Beide sind auf eine bestimmte Art und Weise nicht zu ihrem Ziel gekommen. Mose stirbt, bevor er das verheißene Land erreicht. Der hat dort seinen Fehler gehabt und Gott sagt, nein, zu der Vollendung wirst du nicht kommen. Da gibt's einen Cut. Du wirst nicht dort mit dabei sein. Für dich ist hier Endstation, du stirbst zu jung. Würden wir heute sagen. Du kommst dort nicht an, wo ich dich eigentlich haben will. Elia, als Prophet Gottes, hat das gesagt, was Gott dem Volk sagen wollte. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, rennt er nach einem Bergerlebnis depressiv in die Wüste und er braucht eine extra Zuwendung durch einen Engel, durch einen Raben, durch eine Begegnung mit Gott und am Ende wird er entrückt, weil Gott gnädig ist, so interpretiere ich das mit ihm und holt ihn direkt in den Himmel. Er muss nicht eines natürlichen Todes sterben. Und jetzt steht dort Mose und Elia, wahrscheinlich steht Jesus in der Mitte und er sagt, ihr Lieben, ich bringe mein Ding zu Ende. Ich bin der Vollender. Denn ich werde, und sie haben sich unterhalten, und ich vermute, sie haben sich über das unterhalten, was kommen wird, der Weg nach Jerusalem, das Kreuz, der Tod, die Auferstehung. Und ich vermute, dass sie dort miteinander sich unterhalten haben. Und Jesus sagt, ich werde den Weg zu Ende gehen. Ich bin der Vollender. Ich bin derjenige, der komplette Vergebung bringen wird. Ich bin derjenige, der den Tod besiegen wird. Er wird keine Chance mehr haben. Ich bin derjenige, der den Heiligen Geist dann an Pfingsten bringen wird. Ich werde ein komplettes Werk hinterlassen. Wenn Jesus sein Werk vollendet, dann ist es hundertprozentig komplett. Und sie unterhalten sich darüber. Mose und dann die Propheten, Gesetze von Mose, die Propheten, beide bestätigen und reden mit Jesus und er bringt die Vollendung. Elia hat im Auftrag Gottes geredet, Mose hat die Gesetze gegeben und Jesus bringt es zu Ende und gibt auch die Kraft. Wir haben hier ein ganz tolles Kreuz, wir haben das bei uns in Heubach auch. Und wir reden so viel über das Kreuz, aber das Kreuz gibt nicht die Kraft. Am Kreuz gibt es Vergebung, am Kreuz gibt es Sühneopfer, am Kreuz ist Jesus derjenige, der für uns stirbt und uns frei macht. Die Kraft des Blutes macht uns frei. Aber die eigentliche Kraft in deinem Leben, Gebote zu halten, kommt nicht vom Kreuz, sondern von der Auferstehung und vom Heiligen Geist. Das, was danach kommt. Und deswegen bringt Jesus die ganze Heilsgeschichte zu Ende. Am Kreuz wird gestorben und bezahlt. Aber das Kreuz verändert nicht, die Veränderung macht der Heilige Geist. An Pfingsten, wenn nicht die Gebote alleine dastehen, sondern die Kraft, die Jesus gibt. Etwas Unvollendetes wird in Jesus Christus vollendet. Und Leben aus Kraft wird möglich. Sie reden miteinander und ich bin mir sicher, dass sie über diesen Weg geredet haben. Und Jesus wird der Vollender und gibt auch die Kraft. Einen letzten Gedanken möchte ich uns noch mitgeben. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Jesus alleine ist es, der dann übrig bleibt. Ich lese euch mal Vers 8. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr als bei sich Jesus alleine. Die Wolke war weg, die Stimme war weg, Elia und Mose waren weg. Die ganze Erscheinung war weg, die Herrlichkeit Gottes war weg und nur Jesus alleine bleibt da. Ich habe darüber nachgedacht. Wir alle, wir wünschen uns solche Erfahrungen, wo die Herrlichkeit Gottes in dein Leben reinkommt. Bergerlebnisse, wo die Herrlichkeit Gottes in dein Leben kommt, sind immer nur Durchgangsstationen. Gott macht es als Ermutigung. Gott macht es, um dich aufzubauen. Gott redet mit dir vielleicht in einer besonderen Art und Weise durch sein Wort. Aber das, was bleibt, ist Jesus. Und Jesus ist derjenige, der mit dir wieder runter in das Tal geht von dem Nebel. Schaut euch das Bild an. Er ist derjenige, der mit dir in die Versuchung geht, in die Anfechtung mit den Menschen, in die Probleme und die Vorwürfe, die dann kommen. Unten sind ja die restlichen Jünger und sie haben dort ein Problem mit so einem kranken Jungen. Und sie kriegen das nicht hin. Und die ganzen geistlichen Dinge. Und Jesus ist der Einzige, der mit dir dort wieder runtergeht. Du brauchst niemand anderes in den Problemen als Jesus allein. Wir haben in unserer Zeit, auch mit Corona verbunden, sehr viele Probleme. Und wir haben vor allem sehr viele Meinungen. So viele Meinungen. 100 Personen, 150 Meinungen. Und alle wissen es besser. Fragen wir auch nach der Meinung, die Jesus hat? Beten wir darum, Jesus, zeig mir meinen Standpunkt, den ich einhalten soll. Was sagst du hier drin? Das brauchen wir. Wir brauchen Jesus allein. Die Herrlichkeit in der ganzen sichtbaren Erscheinung war wichtig, aber sie hört auf. Die Propheten treten zurück. Die Stimme des Vaters schweigt. Die hören die Stimme nicht mehr. Doch derjenige, der bleibt, der die ganze Zeit im Mittelpunkt war, der bleibt. Und er geht mit dir in das größte Tal der Bedrängnis rein. In die größten Schwierigkeiten, in die größte Verkündigungsnot oder die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder die Schwierigkeiten zu Hause, in die größte innere Not, in die Anfechtung, in die Streitigkeiten. Er bleibt. Und den nimmst du mit. Den lässt du nicht los. Der Sinn aller Offenbarung ist der, dass du nicht auf das Ergebnis schaust und sagst, oh, wie toll war dieser Berg, sondern dass du auf dem schaust, der mit dir weitergeht. Der Vater sagt, das ist mein Sohn, auf den sollst du hören. Und wir bleiben oft bei diesem Erlebnis und bei der Herrlichkeit hängen und sagen, was für eine tolle Bibelarbeit und sowas will ich wieder erleben und eine tolle Konferenz, da muss ich wieder hin. Dabei geht Jesus mit dir, der Gleiche, der Mittelpunkt ist, geht mit dir nach Hause. Und mit dem kannst du jeden Tag reden. Das Zentrum der Herrlichkeit Gottes. Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollst du hören. Und da kommt der Auftrag her. Da kommt auch eine neue Begegnung mit ihm in seinem Wort her. Wenn du betest, wenn du Bibel liest, dort kommt eine lebendige Gemeinschaft. Dort kommt die Einheit der Herrlichkeit, die er in uns hineinlegt. Dort kommt die Kraft in der Bewährung. Und das ist jetzt mein Gedanke, mit dem ich schließen möchte. Auf was schaust du? Ich habe vorhin gesagt, ich bin total neidisch auf die drei. Ich wäre da gern dabei gewesen. Ich hätte meinen Urenkeln, wenn ich lange leben würde, allen davon erzählt, was dort auf dem Berg passiert wäre. Aber Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Das Zentrum dieser Herrlichkeit, dieser Verklärung, der Mittelpunkt, der lässt dich nicht los. Und den darfst du mitnehmen. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen sollen. Wie viel erwartest du eigentlich von Gott? Ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt, die ich mir selber gestellt habe und die ich dir auch stellen möchte. Wie viel erwartest du von Gott? Wie viel hast du von Gott erwartet, als du in diesen Gottesdienst kamst? Hast du gebetet? Hast du gesagt, Herr, begegne mir in deiner ganzen Herrlichkeit? Ja, das ist ein gutes Gebet. Begegne mir und sprenge meinen Horizont. Du bist viel, viel mehr, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Wie viel erwartest du von Gott, wenn du morgen in deinen Job gehst, in deine Arbeitsstelle oder wenn du morgen alleine zu Hause sitzt? Wie viel erwartest du von Gott, wenn du die Bibel aufschlägst und betest? Erwartest du von ihm, dass er in seiner Herrlichkeit dir begegnen kann? Das sollten wir. Kannst du seine Herrlichkeit noch sehen? Wenn du seine Herrlichkeit und seine Größe und seine Majestät nicht mehr vor Augen hast, haben wir vorhin gelernt, verlierst du die Einheit und verlierst du den Auftrag. Du verlierst das Ziel deines Lebens, weil das Ziel deines Lebens ist, in der Herrlichkeit anzukommen. Kannst du seine Herrlichkeit noch sehen? Und kommt aus dieser Herrlichkeit für dich noch ein Auftrag heraus? Kannst du noch sagen, weil ich Jesus gesehen habe, weil er mir begegnet ist, weil ich einen Blick von ihm als dem Sohn Gottes begriffen habe, deswegen bewegt er mich. Und deswegen engagiere ich mich in der Gemeinde, deswegen engagiere ich mich in der Stadt, deswegen engagiere ich mich in der Nachbarschaft, deswegen lade ich Freunde ein und rede und baue Beziehungen und rede mit ihm über das Evangelium. Hast du noch diesen Auftrag? Entsteht im gemeinsamen Hinschauen auf die Herrlichkeit Gemeinschaft mit deinen geistlichen Geschwistern. Deswegen seid ihr heute Morgen hier, damit die Herrlichkeit Gottes, die er in uns hineingelegt hat, uns zur Einheit führt. Das ist ein Geheimnis, das ich euch nicht erklären kann, aber es passiert. Und wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dann haben wir den Wunsch, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit, die du in uns reingelegt hast. Zeige uns, dass du Sohn Gottes bist. Und das verbindet uns und sendet uns. Das sind so Fragen, die mich total beschäftigt haben, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich glaube, jetzt versteht ihr, warum ich so fasziniert bin von diesem Text. Weil der so eine Power hat und so eine Kraft hat, das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Und ich wünsche uns, dass wir den Sohn Gottes hier drin so begegnen, dass wir sagen, das werde ich niemals, niemals wieder vergessen. Das wird die Kraft meines Lebens. Amen. Ich bete mit uns, lasst uns aufstehen, soweit das möglich ist. Jesus, wir schauen bewusst auf dich. Du bist der Sohn Gottes. Dein Wesen wird so klar und so eindeutig. Und es gibt nichts Besseres, als das zu begreifen in dieser Welt. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns mit all unseren Fehlern, die wir haben, und mit all den Problemen, die wir auch in uns selber tragen, deine Herrlichkeit hineingelegt hast und dass du uns nicht alleine lässt. Und ich bete das für mich, für uns alle. Zeig uns deine Herrlichkeit. Zeig uns deine Größe. Wir wollen dich nicht in eine Schublade schieben. Du bist der Sohn Gottes, der Schöpfer dieser Welt. Größer, 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 als wir uns vorstellen können. Danke, dass deine Wege nicht unsere Wege sind, deine Gedanken nicht unsere Gedanken sind, sondern so viel größer. Und dafür beten wir dich an, Jesus, Sohn Gottes. Amen.